Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Im Zusammenleben von Brüdern und Schwestern oder wie im folgenden Clip gleich Freunden, da gibt es, wie schon angedeutet, manchmal Konflikte. Und zur Lösung dieser Konflikte wäre ein Satz manchmal angebracht, aber diesen Satz zu sagen, fällt den meisten Leuten schwer. Hier gucken wir mal in eine Szene rein, wo das jemandem schwer fällt. Ich bin so ein Mensch, dem es nicht leicht fällt, zu sagen, dass mir etwas leid tut. Also erst gestern habe ich das zu jemandem gesagt. Also in gewisser Weise fällt es mir ziemlich leicht zu sagen, es tut mir leid. Auf eine gewisse Weise bin ich ein Mensch, dem es, finde ich, vergleichsweise leicht fällt, Fehler zuzugeben. Aber auf eine andere Weise bin ich ein Mensch, dem das sehr schwer fällt. Also das hier fällt mir ziemlich leicht. Da wäre jetzt der Ton wichtig. Ja gut, er sagt I'm sorry, ja? Also I'm sorry sagen und dabei so ein bisschen so ein Hundeblick. Das ist einfach. Eine andere Art und Weise von es tut mir leid ist schwer. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen den Dingen, wo unser Fehlverhalten uns leicht fällt zuzugeben und zwischen denen, wo es so schwer ist. Der Unterschied ist der, es fällt mir immer leicht bei den Dingen, die ich zwar verbockt habe, die ich mir aber selbst ziemlich leicht verzeihen kann. Für die ich mich eigentlich nicht wirklich schäme. Von denen ich sozusagen weiß, ja, ist meine Schwäche. Aber ich habe auch Stärken. Das sind so die Dinge in dieser Shit-Happens-Kategorie. Oder in dieser Kategorie, wo man sagt, ja, das kann jedem mal passieren. Wo aber das Zugeben von Schuld das Bild, das ich von mir habe, oder schlimmer noch, das Bild, das andere von mir haben, empfindlich verletzen würde, wo also die Scham ins Spiel kommt, da wird, es tut mir leid, verdammt schwer. Denn jetzt würde das tatsächlich etwas kosten. Es würde Anerkennung kosten, es zu sagen. So, ich will jetzt hier keine exhibitionistischen Übungen machen. Im Grunde rede ich in der Ich-Form von etwas, von dem ich glaube, dass es den meisten von uns so ähnlich geht. Ich möchte heute darüber reden, was mich und euch dazu bringen könnte, es tut mir leid zu sagen. Weil dieser Satz eine gewaltige Kraft hätte, in Gemeinschaften von Freunden, von Geschwistern, von Familien, Kirchen. Ich möchte mit euch über diese Kraft reden, die um Verzeihung bitten liegt. Also in der Kirche redet man ja relativ oft über die Kraft des Verzeihens an sich. Wir wissen, wir sollen vergeben. Ja, haben wir oft gehört, das ist auch gut. So. Aber wir reden eher selten aus der Perspektive dessen, der um Verzeihung bitten sollte. Und dabei läge meines Erachtens fast noch die größere Chance darin, wenn wir alle Menschen wären, die es leicht haben, um Verzeihung zu bitten. Im Grunde ist das ja die Voraussetzung, naja, nicht, und man kann auch vergeben, ohne dass man um Vergebung gebeten wurde, aber es wäre sozusagen ein Schritt vorher. Über diesen Gedanken möchte ich heute reden. Nicht so sehr übers Verzeihen, sondern übers um Verzeihung bitten. Es läge eine große Kraft darin. Manchmal denke ich sogar, für Politik oder für den Umgang von Geschlechtern miteinander. Also jetzt, ihr könnt jetzt an eure Partnerschaft denken, aber ich meine auch übergeordnet. Oder von unterschiedlichen Gruppen, die so völlig verschiedene Überzeugungen haben. Wenn dieses "Es tut mir leid" zwischen ihnen vorkäme. Also, die Kraft von "Es tut mir leid". Ich schaue dafür mit euch in die Josefsgeschichte. Das ist ja so eine bekannte Vergebungsgeschichte. Wenn du sie nicht kennst, dann ist das nicht schlimm, ich erzähle sie gleich. Aber da widerfährt einem Ungerechtigkeit und am Ende vergibt er und es wird alles gut und so, tolles Beispiel. Aber die Geschichte hat eigentlich mehr zu sagen als nur vergebt einander. Ich glaube, sie sagt sogar hauptsächlich etwas anderes als vergebt einander. Sie wird aus einem anderen Grund erzählt, als nur von einem Beispiel von Vergebung zu sprechen. Ich werfe heute mit euch einen etwas ungewohnten Blick auf diese Geschichte. Der ist ein bisschen geklaut, dieser Blick, bei Jonathan Sacks. Der ist, oder er war, britischer Großrabbiner. Was auch immer genau das ist, aber es klingt nach einem wichtigen Rabbiner in Großbritannien. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt dort, ja. Also wir schauen auf diese Geschichte durch die Augen eines jüdischen Theologen. Und das ist ja vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man sich um eine Geschichte dreht, die in der jüdischen Bibel steht. So, also die Geschichte um Josef und seine Brüder. Sie steht im Buch Genesis. Und das Erste, wir tasten uns jetzt da so langsam ran, erstmal so ein Überblick über Genesis. Dann sieht man nämlich, dass die Geschichte, Josefs Geschichte, zwischen einem Viertel und einem Drittel, was auch immer das genau ist, einem Dreieinhalbstel, Raum einnimmt. Also im ganzen Buch Genesis ist mehr als ein Viertel nur diese Josefs Geschichte. Also wenn ihr mir das so anguckt, da geht's ja los mit Adam und Eva, ne? Und dann kommt Sintflut und dann kommt Turmbau zu Babel und dann fängt so das an, was man vielleicht so Historie nennt mit Personen Abraham, Isaak, Jakob. Und ab dann, und jetzt sind wir im Kapitel 37, geht es um die Josefs Geschichte. Also von 37 bis 50, 14 Kapitel, nur die Josefs Geschichte. Ihr könnt sicher sein, diese Geschichte steht nicht zufällig da und sie wird nicht zufällig genau so erzählt, wie sie erzählt wird. Da gucken wir nämlich rein gleich, wie sie erzählt wird und was uns das zu sagen hat. Also ein Viertel des Buches, eines Buches, in dem unter anderem auch unsere Religion, das Christentum, wurzelt. Es wurzelt nicht nur im Genesis-Buch, aber das Genesis-Buch ist jetzt nicht irgendwie ein Randthema der biblischen Quellen. Also, ich will hier sozusagen betonen, dieser Text hier, diese Josefsgeschichte, die will uns etwas sagen. Die will uns etwas sagen darüber, wie Brüder, Entschuldigung, dass hier keine Schwestern vorkommen, sagen wir Menschen, die in Konflikt miteinander geraten, wieder zusammenfinden können. Dieser Text weiß sozusagen, hey, ein Universum erschaffen ist eine Kleinigkeit. Braucht mal ein Kapitel, um es zu erzählen und 7 Tage, um es zu tun. In der damaligen Denke jetzt. Aber ja, also nur ein Kapitel, die Erschaffung des Universums. Aber Beziehung leben, das ist eine ganz andere Nummer. Da brauchen wir 14 Kapitel, da brauchen wir ein ganzes Menschenleben und da brauchen wir die Kraft von, es tut mir leid. Die Geschichte geht so, ich erzähle sie jetzt im Schnelldurchgang nach. Da ist ein alter Vater, Jakob. Er hat von mehreren Frauen, das war damals noch irgendwie üblich, mehrere Söhne, 12. Und einer heißt Josef und er ist einer der beiden Söhne von Rahel, die er besonders liebte. Diese Frau starb bei der Geburt des Jüngeren. Jakob, dieser Vater, liebt Josef, so kann man sagen. Er liebt ihn mehr als die anderen Söhne und das ist ein Problem. In dieser Geschichte, das wird auch nächsten Sonntag nochmal so sein, löst Liebe ein Problem aus. Liebe führt hier zu einem Familiendrama. Denn wo in einer Familie oder sonst wo, Kirche oder ihr könnt an alles Mögliche denken, wo jemand außergewöhnliche Liebe erfährt, da gibt es nicht selten die eben diese außergewöhnliche Liebe nicht erfahren und das sehr wohl merken. Und schon merkst du, oh, Beziehung, Leben ist echt kompliziert. So, jetzt ist Josef so ein Typ, der redet schon mal schlecht über seine Brüder bei seinem Vater. Die Brüder hassen ihn dafür. Jetzt ist er so ein Typ, der ist besser gekleidet als die anderen, weil der Vater ihm so ein bisschen mehr zur Verfügung stellt an Klamotten und die Brüder hassen ihn dafür. Und jetzt ist er so ein Typ, der träumt, dass die Brüder sich vor ihm niederwerfen in den Staub. Das kann man ja machen. Er erzählt aber auch noch davon, seinen Brüdern. Und der Hass seiner Brüder ist kurz vor der Explosion. Also was ich sagen will, Josef wird nachher das Opfer der Geschichte sein. Aber der Beginn der Geschichte zeigt, die Taten, die uns später leid tun. Oft gab's Gründe. Oft gab's Gründe. Es gibt in dieser Geschichte Bevorzugung und Benachteiligung. Es gibt gerechtfertigte Wut. Beziehungssachen sind so kompliziert. Trotzdem ist die Tat, die jetzt gleich geschieht, nicht zu rechtfertigen. So, diese Tat, die dann einen Schatten über diese Familie, fast ein Leben lang werfen wird, jedenfalls viele Jahre werfen wird. Diese Tat ist folgende. Eines Tages sind die Brüder alleine auf dem Feld, irgendwie draußen in der Wüste so, und Josef kommt dahin, und als sie ihn von Weitem kommen sehen, beschließen sie, ihn umzubringen. Der älteste Sohn, Ruben, schlägt dann vor, ach, lasst ihn uns nicht gleich selber töten, sondern in so eine Zisterne werfen, so ein Wasservorratsspeicher, der tief ist, ja, dann kann die Sonne, die Hitze kann dann den Rest erledigen. Er selbst plant, ich werde ihn später da wieder rausholen. Da kommt er dann nicht zu, weil als er in der Zisterne liegt, sich die Gelegenheit ergibt, den Bruder, den Josef, an eine vorbeiziehende Karawane zu verkaufen als Sklave nach Ägypten. Das machen sie dann und dem Vater erzählen sie, der Junge sei wilden Tieren zum Opfer gefallen. So, und ab dann beginnt so eine turbulente Lebensreise dieses Josef, die kürzt sich jetzt total ab. Es ist so ein Auf und Ab zwischen Glück und Unglück. Er steigt auf, er wird betrogen, sackt wieder ganz runter und dann durch verrückte Umstände wird er zum Schluss in diesem Ägypten zum zweiten Mann im Staat, zur rechten Hand des Pharao. Erwähnenswert in seiner Geschichte vielleicht noch, er hält sich in all dem, das würde man am Anfang der Story gar nicht so denken, sagen wir mal moralisch bemerkenswert wacker. Ja, also er erduldet Leiden, er nutzt Macht nicht aus, wo er sie ausnutzen könnte, sondern ein bisschen so eine Heldengeschichte. So, und jetzt kommt es am Ende der Geschichte zu so einem Showdown, denn eine Hungersnot bricht aus im ganzen Nahen Osten und Dürrephase, die Völker hungern und so, Jakob und seine Familie hungert auch. Durch das Geschick Josefs allerdings, der mittlerweile mächtiger Mann in diesem Staat ist, haben die Ägypter Vorräte angelegt und deswegen haben sie jetzt ausgesorgt. Und so schickt der Vater Jakob jetzt seine verbliebenen Söhne in dieses Ägypten, um dort Getreide zu kaufen, damit sie nicht verhungern. Und so kommt es jetzt zum Wiedersehen zwischen diesem totgeglaubten Sohn, Josef, und seinen, ich sag mal, Menschenhändlerbrüdern. Und es kommt zur Versöhnung. Und der Vater wird auch noch nach Ägypten geholt. Und was wie eine Tragödie begann, endet jetzt in der Rückschau als Rettung der Familie. So, ohne diese böse Tat am Anfang wäre Josef nie nach Ägypten gekommen, hätten die Ägypter nie vorgesorgt für die Hungersnot, wäre die Familie jetzt nicht hier, würden sie vielleicht Hungers sterben. So, das ist mal so die grobe Geschichte. Und im letzten Buch der Geschichte, das auch gleichzeitig das letzte Buch des Genesis-Buches ist, und in einem der fast allerletzten Sätze, da steht das so zusammengefasst: Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Auf die Aussage läuft sozusagen alles hinaus. Wenn man will, kann man sagen, auf die Aussage läuft fast das Genesis-Buch hinaus. Jedenfalls geht es dann mit dem Buch Exodus weiter. Die Geschichte sagt sozusagen, hey, so viel Mist auch passiert in unserem Leben, so viel Mist wir selbst auch verursachen oder uns widerfährt, so kacke das Leben laufen mag, so zufällig, so schicksalhaft, so auf und ab, so fatal, so unübersichtlich, so ganz anders als du dachtest, wie auch immer, Gott war in dieser Geschichte nie abwesend. Und er kann, ich will nicht sagen, das macht er immer, aber er kann vergurkte Lebensgeschichten zu einem großartigen Ziel bringen. So. Brüder und Menschen, sagt diese Geschichte, und Schwester, Brüder und Schwestern und Menschen und überhaupt, können trotz schlimmen Dingen, die zwischen ihnen laufen, lernen zusammenzuleben. Lebenslanger Zerbruch kann heilen. So, all das steckt in dieser Story. Brüder können lernen, Beziehungen zu gestalten, auch wenn das eine wirklich komplizierte Sache ist. So weit, so gut. Jetzt hatte ich aber vorher ja eine Frage gestellt, nämlich, was könnte jemanden wie mich oder ihr es seid, dazu bewegen, es tut mir leid zu sagen? Was bewegt jemanden, der sein Gesicht nicht verlieren will, der sich für Dinge schämt oder so, zu sagen, es tut mir leid. Was bewegt uns? Das ist meine Frage. Und ich glaube, dass in der letzten Szene dieser Geschichte eine Antwort liegt. Ich habe gesagt, die Story ist 14 Kapitel lang. Ich habe die letzte Szene nämlich eben jetzt so ein bisschen übersprungen. Die letzte Szene dauert 4 Kapitel. Also 4 Kapitel von den 14, von dem Punkt, wo sie Josef zum ersten Mal wiedersehen, die Brüder, wo sie also in Ägypten ankommen, bis zum wirklichen Schluss. Wieder kann man denken, okay, wenn das so lange erzählt ist, das scheint wichtig zu sein. Und wenn man sich das anguckt, wie das da erzählt wird, dann entsteht da ein ganz komisches Hin und Her. Und ich glaube, dass dieses Hin und Her, was ich jetzt noch ein bisschen nachvollziehe, kein Zufall ist. Der Text, die Geschichte will uns an der Stelle was sagen. Ich lese das jetzt mal so passagenweise vor. Da kommen also die Brüder das erste Mal so nach Ägypten. Jakob hat die dahin geschickt. Da reisten die 10 Brüder Josef nach Ägypten. Nur Benjamin, den zweiten Sohn Rahels, behielt sein Vater zu Hause, denn er dachte, es könnte ihm unterwegs etwas zustoßen. Weil im Land Kanaan Hungersnot herrschte, zogen viele den gleichen Weg. Mit ihnen kamen die Söhne Jakobs nach Ägypten. Josef war Machthaber im Land. Wer Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden warfen, erkannte er sie sofort. Er ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. Woher kommt ihr? Fragte er sie streng. Wir kommen aus dem Land Kanaan, antworteten sie, wir möchten Getreide kaufen. Die Brüder erkannten Josef nicht, aber er wusste genau Bescheid. Er musste daran denken, was er einst in seiner Jugend von ihnen geträumt hatte. Und er fuhr sie an, Spione seid ihr. Ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Jetzt kann man kurz fragen, was ist das jetzt für eine Logik hier? Also Josef denkt an früher, steht da, und dann nennt er sie Spione. Was soll diese Anschuldigung? Der erste Gedanke, den man hat, ist Rache. Warum gibt er sich nicht zu erkennen? Okay. Nein, nein, riefen sie, wir sind nur hierher gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Vaters, ehrliche Leute, wir sind keine Spione. Aber Josef blieb hart, das ist nicht wahr, sagte er, ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Sie verteidigten sich, wir sind 12 Brüder, deine ergebenen Diener, Söhne eines Mannes in Land Kanaan. Der Jüngste blieb bei unserem Vater und einer ist tot. Doch Josef sagte, ich bleibe dabei, ihr seid Spione. Ich werde eure Behauptung prüfen. Euer jüngster Bruder muss her, sonst kommt er nie mehr nach Hause. Das schwöre ich beim Pharao. Einer von euch soll euren Bruder holen, die anderen bleibt so lange gefangen. Dann wird man sehen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt. Aber beim Pharao, ihr seid ja doch Spione. Josef ließ sie für 3 Tage ins Gefängnis bringen. Also er verdächtigt sie grundlos, ne? Er setzt sie fest. Er will den Jüngsten als Beweis dass sie die Wahrheit haben. Da kann man wieder fragen, das macht doch eigentlich keinen Sinn. Also ich meine, sie könnten jeden dahergelaufenen Teenager anschleppen. Wie soll er feststellen, ob das jetzt ihr Bruder ist? Das wäre einfach. Darum geht's ja aber auch eigentlich nicht. Es geht irgendwie um was anderes und man fragt sich um was. Was ist Josefs Motivation? Wie gesagt, man vermutet, er zahlt's ihnen ein bisschen heim. Am 3. Tage sagte er zu ihnen, tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr am Leben, auch ich ehre Gott. Also er revidiert jetzt sein Vorhaben so ein bisschen. Wenn ihr wirklich ehrliche Leute seid, dann lasst mir einen von euch als Geisel im Gefängnis zurück. Ihr anderen zieht nach Hause und bringt euren hungernden Familien Getreide. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her, dann will ich euch glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder waren einverstanden. Sie sagten zueinander, das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir nun selbst solche Angst ausstehen. Ruben erinnerte die anderen, ihr wolltet ja nicht hören, als ich euch sagte, vergreift euch nicht an dem Jungen. Jetzt werden wir für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen. Weil Josef sich mit ihnen durch einen Dolmetscher verständigte, ahnten sie nicht, dass er alles verstand. Die Tränen kamen ihm und er musste sich abwenden. Also Josef bleibt bei dem Theaterstück, zieht das durch und was jetzt passiert, das ist so erstmal nicht erwartbar. Die Brüder interpretieren das, was ihnen da passiert, diesen ganzen Schlamassel, als Folge dessen, was sie selbst Josef angetan haben. Bei Luther steht es noch schöner, wir sahen die Angst seiner Seele. Sie erinnern sich daran. Und dann weint Josef, weil er sie versteht. Und jetzt könnt ihr euch das mal kurz merken, dass er weint, weil das macht er noch mehrmals gleich. Und nochmal die Frage, geht es ihm wirklich um Rache? So, jetzt geht das so weiter, dass Simeon als Geisel zurückbleibt und die Brüder ziehen wieder nach Hause. Unterwegs finden sie dann in ihrem Gepäck das Geld, was sie eigentlich für den Weizen bezahlt haben oder das Getreide. Und das ist jetzt richtig Mist. Wo kommt das her, wissen sie nicht. Und wie sollen sie jetzt nochmal nach Ägypten, denn jetzt wird man sie als Diebe verdächtigen. Wie sollen sie jetzt nochmal dahin und ihren jüngsten Bruder bringen? Davon hält der Vater allerdings sowieso nichts und sagt, komm nicht in Frage, nicht Benjamin. den lasse ich nicht gehen. Und so gehen sie dann auch nicht, bis der Hunger sie wieder treibt. Und weil dann Juda, einer der Söhne, sich für seinen jüngsten Bruder verbirgt, lässt der Vater sie schließlich ziehen. Und jetzt kommen sie wieder nach Ägypten. Und es geht ein ähnliches Spiel los. Also ganz ehrlich, wenn man das so durchliest, es wird einem fast ein bisschen langweilig beim Lesen. Weil das so lange, so. Als Josef seinen kleinen Bruder sieht, fängt er wieder an zu weinen. Und er muss kurz raus. Aber sonst, alles gut. Passieren schon ein paar Dinge, aber jetzt mal abgekürzt. Alles läuft ganz gut. Sie brechen am Morgen wieder nach Hause auf. Jetzt alle Mann, haben wieder Getreide bei sich und so. Kaum sind sie zur Stadt raus, reitet ihnen ein Bote hinterher und behauptet, sie hätten den silbernen Becher von Josef, Josef sagt da natürlich nicht den Namen, ne, dieses ägyptischen Machthabers da, geklaut. Und sie sagen natürlich, haben wir nicht und sagen dann auch noch, okay, da wo du ihn findest, bei dem wo du ihn findest, der soll des Todes sterben von uns. So, sie suchen, es ist natürlich dann im Gepäck von Benjamin, wo man den Becher findet, weil wieder das vorher da reingeschmuggelt worden war. Sie jetzt also alle wieder zurück und jetzt ist richtig, sagen wir mal, die Kacke am Dampfen. Jetzt ist es so richtig so, wie es schlechter nicht hätte laufen können. Josef spielt den Beleidigten. Er will sie zwar dann ziehen lassen, aber sagt, aber dieser, bei dem der Becher gefunden hat, Benjamin, der bleibt mir als Sklave hier. Und jetzt ergreift Juda das Wort, der sich für diesen jüngeren Bruder verbürgt hatte. Er erzählt davon, wie schwer der Verlust des anderen Sohnes für seinen Vater war und sagte, wenn ich den nicht mit nach Hause bringe, das überlebt mein Vater nicht. Und dann sagt er, dann haben wir es auf dem Gewissen, wenn unser alter Vater stirbt und mit Kummer beladen zu den Toten hinunter muss. Außerdem habe ich mich dafür verbürgt, dass ich den Jungen wieder zurückbringe. Ich habe die ganze Schuld auf mich genommen. Erlaube mir also, Herr, dass ich anstelle des Jungen hier bleibe und dein Sklave werde. Ihn aber lass mit den anderen heimkehren. Ich darf nicht ohne ihn zurückkommen. Ich könnte das Unglück nicht mit ansehen, das meinen Vater treffen müsste. Und dann fängt Josef zum dritten Mal an zu weinen und gibt sich jetzt endlich zu erkennen. Und dann geht es auch noch ein bisschen weiter, aber im Großen und Ganzen, alles wird gut. So, nochmal die Frage, warum dieses Hin und Her? Warum dieses Verstellen und Geiseln nehmen und Zeug ins Gepäck schmuggeln und den Brüdern Angst in die Knochen jagen? Ist das Rache? Dieser Typ ist dauernd am Weinen. Das ist keine Rache. Man hat fast den Eindruck, er hat ihnen längst vergeben. Er hat sich längst versöhnt mit seiner Lebensgeschichte, dieser Josef. So, und dieser Rabbiner, dessen Buch ich las, behauptet, in diesem ganzen Hin und Her geht es darum, dass die Täter nachempfinden, was das Opfer empfand. Es geht hier um einen Rollentausch. Es geht hier um einen Rollentausch. Nun sind sie in der Rolle der Opfer, denen Ungerechtigkeit widerfährt, denen Sklaverei droht. Und auf einmal übernehmen sie füreinander Verantwortung, diese Brüder. Wollen lieber selber Leid tragen, als dass anderen Leid zugefügt werden. Sie hätten ja locker die Chance, mehrmals zu sagen, ja gut, dann trifft's einen von uns, wir anderen sind dann raus aus der Sache hier. So. Anders gesagt, sie sind verändert. Diese Brüder sind verändert. Sie fühlen sich an die Angst in den Augen ihres Bruders erinnert, bei ihrer eigenen Angst. Sie fühlen den Schmerz ihres Vaters, den das verursachen würde, wenn jetzt der Jüngste auch nicht nach Hause käme. Sie schämen sich für ihre Schuld. Sie identifizieren sich mit dem, was sie getan haben. Anders gesagt, obwohl diese Worte nie ausgesprochen werden in dieser Geschichte, es tut ihnen leid. So, jetzt will uns die Geschichte natürlich nicht sagen, was musst du machen, damit es anderen leid tut. Ja, also lass sie es mal spüren, dann werden sie schon sehen. Will die Geschichte nicht sagen. Die Geschichte will sagen, was passiert, wenn Menschen etwas leid tut und sie zu ihrer Schuld stehen können. Es scheint ein Geschehen zu sein, dass uns die Welt durch die Augen des anderen sehen lässt. Es scheint ein Geschehen zu sein, was irgendwie uns in einen inneren Rollentausch bringt. Plötzlich können wir die Geschichte durch die Augen und das Gefühl der anderen sehen. Rollentausch. Wo sie vorher ihren arroganten Bruder sahen, damals, als die Tat geschah, da erinnern sie sich jetzt an die Angst in seinen Augen oder die Angst seiner Seele. Also es tut mir leid, und die Überwindung, das zu sagen, entsteht aus einem anderen Blick für den anderen. Stell dir einen Nazi vor, der Juden hasst und eines Tages erfährt, dass er selbst jüdische Vorfahren hat. Was macht das mit einem Menschen, wenn er merkt, ich bin plötzlich auf der anderen Seite? Plötzlich sehe ich die Sache aus der anderen Richtung. Stell dir vor, du würdest die wütenden Worte, die du sagst, weil es Gründe gibt, wie gesagt, es gibt meistens Gründe, die wütenden Worte, die du sagst, du würdest die plötzlich mal von der anderen Seite her wahrnehmen. Du wärst plötzlich der Hörer deiner Wut. Was würde das machen? Stell dir vor, du wärst plötzlich er und du wärst plötzlich sie. Stell dir vor, du könntest die Ängste derjenigen spüren, die du zu Recht stockkonservativ nennst und reaktionär und gegen deren Überzeugung du aufstehst. Stell dir vor, du könntest deren Ängste spüren, warum sie so denken, wie sie denken. Du säßt plötzlich auf der anderen Seite. Stell dir vor, du könntest die Wunden derjenigen spüren, die ihr Recht auf Anderssein einfordern, dass du vielleicht im Namen von biblischen Normen nicht zugestehen willst. Stell dir vor, du wärst plötzlich auf der anderen Seite. Stell dir vor, du könntest fühlen, was man rechts fühlt oder was man links fühlt, wenn man diese Schubladen benennen will. Du könntest fühlen, was man als Mann fühlt oder als Frau fühlt. Oder als Progressiver, wenn du ein Bewahrer bist, oder als Bewahrer, wenn du ein Progressiver bist. Stell dir vor, du könntest fühlen, was dein Bruder fühlt oder deine Schwester. Die Geschichte sagt, es ist möglich, dass Menschen Rollen tauschen und zu fühlen, was der andere fühlt. Es ist möglich, dass so aus Brudermördern Leute werden, die ihr Leben für ihren Bruder geben würden. Es ist möglich, dass aus verletztem Stolz und Gewalt und dieser Scham, es nicht zugeben zu können, es tut mir leid wird. Es tut mir leid, das heißt ja, wenn man das jetzt mal so ganz wörtlich nimmt, es tut mir etwas Leid an, ne? Also das, was du durch mich erlebt hast, das tut mir jetzt selber weh. Wenn wir das spüren, dann sagen wir, es tut mir leid. Als der Sohn Gottes in einem viel, viel späteren Kapitel derselben Geschichte an einem Kreuz stirbt, da wird klar, dass Scham überwunden werden kann und dass um Verzeihung bitten Türen öffnen kann, die ganze Welten ändern können. Die Türen sind zu einer heilenden Kraft. Jesus von Nazareth starb in beschämendster Art und Weise. Und wenn der Sohn Gottes sich als Abschaum der Welt sozusagen an ein Kreuz nageln lässt, dann gibt es eigentlich nichts mehr, für das ich mich so schämen müsste, dass ich nicht dazu stehen könnte. Am Kreuz geschieht sozusagen auch ein Rollentausch, aber ein bisschen ein anderer. Wenn Gott sich nicht schämt, sich schuldig sprechen zu lassen, wenn er sich also auf die Seite der Sünder stellt, ohne zu rufen, ich gehöre eigentlich gar nicht hin, also auf die Seite derer, die Anerkennung verlieren, weil sie Dinge getan haben, dann merke ich, kann ich, es tut mir leid sagen. Für das, was mich Anerkennung kostet. Da nimmt Gott also einen Rollentausch vor, ein bisschen einen anderen als Josef, den initiiert. Nicht ich muss jetzt mal erleben, wie das ist, sondern er erlebt, wie das ist auf der anderen Seite. Der macht sich zum Opfer und auf eine gewisse Weise macht er sich auch zu meinem Opfer. Also der Schöpfer der Menschen macht sich zum Opfer der Menschen und ich bin nun mal einer dieser Menschen. Und auf einmal erkenne ich mich, wenn ich diesen Christus am Kreuz sterben sehe, auf eine spannende Weise mich selbst und meine Verantwortung und das, wozu ich stehen müsste. Das, was du, Gott, wegen uns Menschen erlebt hast, das tut mir jetzt auf einmal weh. Und mein "Es tut mir leid" ist nur noch einen Satz weit entfernt. Und wenn er gesprochen wird, dieser Satz, dann entfaltet sich eine Kraft. Ich will mal nochmal sagen, warum ich glaube, dass dieser Satz eine Kraft entfalten könnte. Als 3 Jahre bevor, oder in den 3 Jahren bevor Jesus hier an dem Kreuz starb, hatte er eine Botschaft. Er hat vieles gesagt, aber sagen wir, der Kern seiner Botschaft war ungefähr so. Das Himmelreich ist im Anbrechen. Es ist ganz nah. Tut Buße und glaubt dieser guten Nachricht. Es tut mir leid. Das Wort Buße wäre dafür ein altes, frommes Wort. Buße meint eigentlich nicht, ich mache jetzt was, ich bestrafe mich jetzt selbst quasi. Ich tue jetzt Buße, indem ich mich selbst bestrafe, sondern Buße ist inneres Umkehren, inneres Umdenken. Und die Botschaft von Jesus war, das Himmelreich ist nah, kehrt um, kehrt innerlich um und glaubt das. Also, es tut mir leid und der Anbruch des Himmelreichs, die scheinen zusammenzuhängen. Dieser Satz zu sagen und der Anbruch des Himmelreichs, die scheinen zusammenzuhängen. Es tut mir leid und die Heilung von Beziehungen, denn das passiert, wo das Himmelreich anbricht, scheint zusammenzuhängen. Es tut mir leid sagen und die Ausbreitung einer gnadenvollen Atmosphäre, denn das passiert, wenn das Himmelreich kommt, es scheint zusammenzuhängen. Es tut mir leid und die Durchsetzung von Gerechtigkeit scheint zusammenzuhängen. Es tut mir leid und Hoffnung für eine geschundene Welt scheint zusammenzuhängen. Es tut mir leid zu sagen und die Erfahrung, die beglückende Erfahrung eines nahen Gottes zu machen, scheint zusammenzuhängen. Das Himmelreich ist nahe, kehrt um, lasst es euch leid tun quasi. Lasst es euch leid tun, ja, und das tut dann auch weh irgendwie. Aber und glaubt dieser guten Nachricht, dass euch nichts Besseres passieren kann. Falls das so ist, dass es tut mir leid, so Türen zum Himmelreich aufstoßen kann, und damit meine ich nicht in den Himmel, ja, ich meine etwas, was hier passiert. Wenn das so ist, dann sollten wir überlegen, wer baldmöglichst vielleicht von uns diese Worte hören sollte. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.